Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche, eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. Wir sprechen heute über ein Land, das ich mein halbes Leben lang falsch ausgesprochen habe und ich glaube auch ziemlich falsch geschrieben, mal mit I, mal mit Ü, mal mit Y. Im Weltspiegel-Podcast sprechen wir heute über Libyen, dem Wüstenstaat in Nordafrika. Jahrzehntelang wurde es von Muammar al-Gaddafi beherrscht, ein schillernder Diktator. Nach ihm gab es einen blutigen Bürgerkrieg und seitdem ist Libyen immer wieder in den Nachrichten. Auch als Fluchtpunkt, wenn man so will, als Durchgangsstation für Flüchtlinge aus ganz Afrika, die von der libyschen Küste in Schlauchbooten über das Mittelmeer nach Europa kommen wollen und die auf diesem Weg auch schreckliche Dinge erleben. Aber es gibt auch einen Hoffnungsschimmer für dieses Land und seine Menschen und auch darüber wollen wir heute reden mit unserem Korrespondenten Daniel Hechler, der gerade auf Dreharbeiten in Tripolis ist und mit meiner Kollegin, der Moderatorin und Filmemacherin Nadja Kailuli. Zuerst mal nach Tripolis, Daniel Hechler.
Ja, hallo Philipp.
Hi, grüß dich. Wie ist es denn nun? Libyen mit I, mit Ü, mit Y, wie spricht man es richtig aus?
Libyen, sage ich immer, aber bin mir auch nicht ganz 100% sicher, ob das korrekt ist. Es schreibt sich in jedem Fall erstmal mit I und dann mit Y. Aber die Aussprache, da muss man in der Tat lange üben.
Wir versuchen es mal mit Doppel-I. Also als Korrespondent kommt man nicht jeden Tag nach Libyen. Du bist nun rein ins Land, du drehst für den Weltspiegel im Moment. Wie war es denn heute? Wie ist dein erster Eindruck?
Ja, es gab eine Menge erste Eindrücke. Zunächst mal Landung in einem rappelvollen Flugzeug, wo die wenigsten die Maske auf der Nase getragen haben, die meisten unterm Kinn. Dann durchaus tumultartige Zustände am Flughafen, lange Schlangen, Fiebermessung, chaotische Gepäckausgabe. In der Stadt selbst die üblichen riesigen Verkehrsstaus, Verkehrschaos auch da. Milizen, schwer bewaffnete Kämpfer noch immer im Straßenbild, insbesondere an den neuralgischen Punkten am Hafen, am Flughafen, im Regierungsviertel, auf Pickups durchaus martialisch ausgestattet. Insofern durchaus schon viele Eindrücke, die ein bisschen erinnern an die Zeit vor der Pandemie, aber einiges hat sich doch auch getan seither.
Ein kleiner Ausschnitt mal eben zum Hören.
Wenn Sie die Videos von damals anschauen, kommt Stolz auf. Vor 10 Jahren kämpften sie in Misrata gegen Gaddafi und für ein besseres Libyen. Ihre Bilanz heute aber fällt gemischt aus. Die Revolution war zunächst einmal ein Erfolg, auch wenn dabei Menschen zu Tode kamen, Blut floss. Politiker und ideologische Grabenkämpfe aber haben diesen Triumph wieder zunichte gemacht. Am 17. Februar 2011 ziehen in mehreren Städten Libyens Zehntausende gegen Langzeitdiktator Gaddafi auf die Straße. Der lässt die Sicherheitskräfte brutal zurückschlagen. Die NATO unterstützt die Rebellen aus der Luft. Gaddafi ergreift die Flucht, wird gefasst und getötet. Der Staat aber driftet ins Chaos ab. Rivalisierende Milizen bekriegen sich.
Vielleicht müssen wir mal aufdröseln, was in den letzten Jahren in Libyen passiert ist. Erst gab es einen Aufstand, dann gab es den Sturz Gaddafis, der ja zuvor jahrzehntelang über Libyen geherrscht hat. Es gab einen Bürgerkrieg und seitdem kommt das Land nicht mehr so richtig zur Ruhe, richtig?
So ist es. Das sind so die ganz groben Überschriften. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Unterkapitel. Nicht zu vergessen natürlich die Flüchtlingskrise. Zigtausend Flüchtlinge, die versucht haben, über Libyen nach Europa zu kommen, viele davon auf grausame Weise zu Tode gekommen. Wir haben die Spaltung dieses Landes erlebt in den Osten unter General Haftar und in den Westen unter der international anerkannten Regierung von Sarraj. Eine Offensive von General Haftar auf Tripolis, die gescheitert ist. Eine Waffenruhe im vergangenen Oktober und seither das Bemühen um Frieden, um Stabilität. Seit Montag haben wir tatsächlich jetzt eine neue Einheitsregierung, die auch das Vertrauen des Parlaments gewonnen hat, die Wahlen vorbereiten soll, die das Land zusammenführen soll, auch die Institutionen, eine Herkulesaufgabe. Und in der Tat, das gibt schon auch ein bisschen Grund zur Hoffnung.
In den letzten Jahren gab es aus Libyen viele schlechte und auch wirklich gruselige Nachrichten. Du hast das ja gerade schon erwähnt, zum Beispiel die Flüchtlingskrise. Aber jetzt gibt es so etwas wie ein Hoffnungsschimmer. Wie stellt sich das dar?
Ja, in der Tat, diese neue Regierung ist im Amt. Viele hätten das nicht für möglich gehalten. Sie haben auch, was ebenfalls eine Überraschung war, das Vertrauen des Parlaments bekommen. Exekutive und Parlament waren ja eher auf Krawall gebürstet in den vergangenen Jahren. Insofern genießt diese neue Regierung durchaus Vertrauensvorschuss. Der neue Ministerpräsident Baber will die Korruption bekämpfen, hat Staatsfonds jetzt einfrieren lassen, aus denen sich viele bisher freizügig bedient haben. Er will die Corona-Pandemie endlich entschlossen angehen und das Land eben auch einen. Es gab große Signale der Versöhnung, die man vor ein paar Wochen oder Monaten noch für unmöglich gehalten hätten. Also viele spannende und hoffnungsvolle Signale, aber man muss ein bisschen zuwarten, ob die Substanz auch stimmt, ob das auf Dauer trägt. Da muss man sicher noch ein paar Fragezeichen machen.
Wir merken das ja alle gerade in dieser Pandemie, wenn das Leben plötzlich eine ganz neue Wendung nimmt, man nicht mehr so kann, wie man will. Gerade bei jungen Menschen, die sich große Sorgen machen, auch um ihre persönliche Zukunft, vielleicht auch kein Geld mehr haben. Eine Kriegserfahrung, das ist nochmal eine ganz andere, entbehrungsreiche Erfahrung. Aber in Libyen gibt es das jetzt schon seit über 10 Jahren, diesen Alltag im Ausnahmezustand. Was macht das eigentlich mit den jungen Menschen? Wie muss man sich das Leben derer vorstellen, die du ja vielleicht auch in den letzten Tagen bei deinen Dreharbeiten getroffen hast?
Naja, die meisten haben verständlicherweise diesen Ausnahmezustand gründlich satt. Die Sehnsucht nach Frieden, nach Normalität, nach Stabilität ist enorm. Auch nach Versöhnung zwischen Ost und West, nach einer Perspektive, Jobs, Wohlstand, all das, was sie so schmerzlich vermisst haben. Und ja, ich habe 10 junge Politiker getroffen in den vergangenen Tagen, zwischen 26 und 32 Jahre alt, die gesagt haben, wir wollen jetzt unser Schicksal in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen, was gestalten in diesem Land, nicht nur beklagen, was alles schiefgelaufen ist oder an Flucht denken, sondern hier im Land den Neuanfang starten und dafür auch eintreten. Durchaus beeindruckende Truppe, die sich da zusammengestellt hat aus sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, die vor allem eins eint, dass sie mit den alten Cliquen nichts zu tun haben wollen und ihr Land in eine bessere Zukunft führen wollen. Man merkt also, da ist noch Leidenschaft da für das eigene Land. Man will irgendwie nach vorne kommen und die Ressourcen sind ja im Grunde auch da. Es ist ja eines der ölreichsten Länder der Welt auf Platz 9. Wenn man diese Ressourcen richtig anlegen würde, könnte man tatsächlich viel gestalten und darauf setzen diese jungen Menschen, dass man damit eben tatsächlich doch auch ein besseres Leben irgendwann gestalten kann.
Du hast ja nicht nur Politiker und Politikerinnen getroffen, hast mir vorhin erzählt, auch eine Künstlerin, die für die Regierung zusammen mit anderen die Altstadt von Tripolis wieder aufbauen, wieder aufhübschen soll. Welchen Eindruck hast du von ihrer Arbeit?
Das ist eine Herkulesaufgabe, ganz klar, die diese zierliche Frau sich da vorgenommen hat, zusammen mit einem kleinen Team, 5 Leute sind es, und einem sehr bescheidenen Budget. Pro Jahr sind das gerade mal 1,5 Millionen Euro. Und diese Altstadt ist ja in völligem Zerfall begriffen. Da wurde über Jahre und Jahrzehnte nichts investiert, was tatsächlich sehr, sehr schade ist, weil es ist doch ein Juwel in Libyen, wo sich die ganze Geschichte dieses Landes ein Stück weit spiegelt. Römische Bauten, Tempel, Tore, osmanische Bauten, die das Stadtbild sehr geprägt haben, bis hin auch zur italienischen Kolonialzeit, wunderbare Villen, die alle ein bisschen baufällig oder unter Plastikmüll begraben sind. Und sie hat sich vorgenommen, das wieder zum Glänzen zu bringen. Und hat tatsächlich jetzt zunächst einmal geschafft, dass die Kanalisation wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht wird und nicht die Fäkalien auf der Straße landen. Einzelne Gebäude werden jetzt liebevoll restauriert und erstrahlen neu. Und das lässt hoffen auf eine bessere Zukunft. Sie will einfach auch, dass aus ganz Libyen die Menschen dorthin strömen und darauf stolz sind und irgendwann auch internationale Touristen wieder dorthin kommen und das gerne besichtigen.
Viele haben vielleicht noch die Bilder vor Augen vom festgenommenen Gaddafi damals. Er hat Jahrzehnte in diesem Land geherrscht. Wie viel Gaddafi ist eigentlich heute noch übrig geblieben in Libyen?
Durchaus noch eine ganze Menge, auch wenn das jetzt schon wieder 10 Jahre her ist, sowohl in den Köpfen als auch beispielsweise im Stadtbild von Tripolis, wo er ja etliche monströse Bauten auch hochgezogen hat. Einige davon sind fertig geworden, für seine Kinder beispielsweise oder für Getreue. Andere stehen da als mahnende Ruine noch immer nicht fertiggestellt. Und natürlich haben auch 40 Jahre dieser Diktatur ihre Spuren bei den Menschen hinterlassen. 40 Jahre Unterdrückung, Freiheitsberaubung, all das hat bei vielen Menschen schon auch dazu geführt, dass sie sich ins Private zurückgezogen haben, wie wir das ja oft in Diktaturen beobachten, dass sie keine Verantwortung für das große Ganze übernehmen wollen, eine große Skepsis gegenüber dem Staat. All das ist noch spürbar, wie ich auch immer wieder von Gesprächspartnern zu hören bekomme. Und das ist natürlich auch eine Bürde, wenn man jetzt an den Gemeinsinn appelliert und den Neuanfang beginnen will, weil man da die Bürger alle im Grunde wieder braucht, auch einheitlich hinter so einem Projekt. Und da ist doch noch viel Skepsis zu spüren.
Diese beiden verfeindeten Lager, die Bürgerkriegsparteien in Libyen, die scheinen sich anzunähern. Du hast es gerade erzählt. Für wie erfolgreich, für wie stabil hältst du den Friedensprozess in Libyen?
Schwer zu sagen, da sind sicher noch einige Fragezeichen angebracht, weil natürlich sind die alten Clans, die alten Eliten, Milizen nicht verschwunden. Die ziehen nach wie vor im Hintergrund die Strippen und die werden peinlich genau darauf achten, dass sie nicht allzu viele Pfründe lassen müssen. Da geht es um Posten, da geht es um Macht und da geht es natürlich auch um sehr, sehr viel Geld. Und da wird es Rangeleien und Kämpfe noch geben. Aber der Druck der Bevölkerung, der Druck der Straße ist auch enorm mittlerweile. Die Leidensfähigkeit tendiert gegen Null. Es gab ja schon im vergangenen Herbst massive Proteste, sowohl im Westen wie auch im Osten des Landes, gegen die Regierung, für ein besseres Libyen, für eine bessere Infrastruktur auch in diesem Land. Und das kann jederzeit wieder losbrechen, wenn die neue Regierung nicht liefert. Also die Erwartung ist enorm, der Druck ist groß und die alten Eliten werden wohl kaum damit durchkommen, zu sagen, wir wurschteln jetzt nochmal 10 Jahre so weiter wie bisher. Aber sicher ist das alles nicht. Sie werden vermutlich versuchen, an der einen oder anderen Stelle noch das Optimale für sich herauszuholen.
Jemand, der Libyen nochmal ganz anders kennengelernt hat, das ist meine Kollegin Nadja Kailouli. Die kennt ihr vielleicht aus dem ARD-Mittagsmagazin, das sie moderiert. Hi Nadja.
Hallo Philipp, grüß dich.
Vor 2 Jahren warst du an Bord der Sea-Watch. Das ist ein Rettungsschiff unter dem Kommando damals von Carola Rakete. Das hat damals vor der libyschen Küste Flüchtlinge aufgenommen. Und was dann folgte, das war eine Odyssee, die ja auch international Aufsehen erregt hat, bis dieses Schiff nämlich endlich nach Tagen, nach Wochen auf hoher See in Italien anlegen durfte. Ich kann mir vorstellen, das war für dich eine nervenaufreibende Zeit. Man kann das ja auch hautnah miterleben in eurem Film. Wie war das damals? Wie hast du es erlebt?
Ja, ich habe das natürlich, wie du sagst, das ist nervenaufreibend. Das ist emotional natürlich auch, weil wenn man auf so einem Schiff ist, auf so einem Rettungsschiff als Journalist und man blickt auf dieses Wasser, auf dieses Meer, dann erkennt man halt einfach die Kraft, die Tiefe und vor allem die Gefahr. Weit und breit sieht man eben über Tage lang nichts und irgendwann findet man dann aufgrund von Suchflugzeugen und so ein Flüchtlingsboot. Und man spürt eben auf so einem Rettungsschiff, wie gefährlich das Meer einfach ist, weil es halt einfach so endlos ist und so unberechenbar. Und als ich das erste Mal auf einem Schiff war, das war 2016, genau, bei SOS Mediterranee, da weiß ich noch ganz genau, wie ich das erste Mal so ein Plastikboot auf offener See gesehen habe, voll mit Menschen. Und ich dachte nur, das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass die auf diesem Plastikboot, made in was weiß ich wo, was absolut nicht hochseetauglich ist, da draußen rumschippern.
Das ist die berühmte Nussschale.
Genau, ja.
Wie war denn dieser Moment, als ihr diese Flüchtlinge dann aus Libyen an Bord genommen habt?
Wir haben uns ja aufgeteilt damals, mein Kollege Jonas Schreik und ich. Das heißt, ich bin auf dem Rettungsschiff der Sea-Watch geblieben. Jonas ist mit dem Rettungsboot rausgefahren. Das haben wir so entschieden, weil auf so einem Rettungsboot, so einem Speedboot, ist natürlich nicht so viel Platz. Und jeder Platz ist wertvoll, eben um einen Menschen da aus dem Wasser zu retten. Das heißt, Jonas ist da mitgefahren mit der großen Kamera. Ich bin auf der Brücke geblieben bei Carola Rakete und habe diesen ganzen Funkverkehr verfolgt. Aber an den Bildern, die wir da hatten, da kann man natürlich erkennen, dass das Erste, was diese Rettungscrew machen muss, ist, die Leute zu beruhigen. Weil man muss sich vorstellen, die brechen ja oft nachts auf. Das ist natürlich, also ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, so nachts ist so ein Plastikboot aus Libyen zu steigen und erstmal stundenlang nichts zu sehen. Irgendwann geht die Sonne auf, man ist durstig, man hat irgendwie das Benzin für den kleinen Motor an Bord, um selbst zu tanken, und auf einmal sieht man Menschen und man ist sich ja erstmal nicht sicher, sind das jetzt Menschen, die uns helfen, oder sind das Menschen, und zwar die libysche Küstenwache, die uns vielleicht einfängt und wieder zurück nach Libyen bringt. Diese Angst haben viele Flüchtlinge, wenn sie auf dem Mittelmeer irgendwann ein Schiff erkennen. Und dann muss diese Rettungscrew natürlich erstmal die Menschen beruhigen, weil die alle keine Rettungsweste tragen. Und es ist eben schon in der Vergangenheit sehr, sehr oft passiert, dass Menschen ins Wasser springen, aus Panik oder als Hoffnung, als erstes gerettet zu werden und dabei dann aber ertrinken. Und deswegen muss man die Menschen erstmal beruhigen, Rettungswesten müssen verteilt werden. Und da herrscht auch ein heftiger Ton, muss man sagen, weil die dann auf einmal, ja, diese Rettungscrew sich ja dann auch verantwortlich fühlt, jeden Einzelnen da sicher an Bord zu bringen. Und das ist dann halt einfach ein ganz angespannter Moment, der viel Koordination braucht.
Hattest du den Eindruck, dass die Menschen wissen, worauf sie sich da wirklich einlassen, wenn sie des Nachts diese Boote besteigen?
Ich hatte sowohl bei meiner ersten Mission als Journalistin auf so einem Schiff als auch bei der zweiten immer wieder einen Satz gehört. Und zwar, lieber sterbe ich, als dass ich noch einen Tag länger in Libyen bleibe. Und natürlich haben viele dieses Ticket auf so einem Plastikboot durch Schlepper bekommen. Ja? Die haben sich da reingekauft. Weil die natürlich auch wissen, so, okay, die tun alles, um aus diesen illegalen Haftlagern aus Libyen rauszukommen. Und ich weiß noch, wie mir damals jemand erzählt hat, wie er dieses Plastikboot gesehen hat. Und die standen da eben zu Hunderten nachts an diesem, oder früh morgens, die brechen so 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens auf, nach meinen Erzählungen, die ich gehört habe. Und da sagte mir einer, da habe ich dieses Plastikboot gesehen und ich habe gesagt, ich steige da nicht ein. Das mache ich doch nicht, ich bin doch nicht bescheuert. Also die sind ja nicht dumm. Die wissen ja, das ist doch kein Boot, mit dem wir raus aus Meer können. Aber sie werden dann regelrecht auch draufgeprügelt. So, die Schlepper wollen die loswerden nach dem Motto, ihr habt jetzt bezahlt, weil jeder Einzelne, der natürlich dann sagt, nee, hier steige ich nicht drauf, der geht zurück, spricht mit anderen, sagt, nee, die verarschen euch, das ist einfach nur ein Plastikboot. Mittlerweile wissen die dann das natürlich auch. Ich meine, das Internet funktioniert auch in Libyen. Man tauscht sich aus. Viele kennen Leute, die es einfach schon nach Europa geschafft haben. Das muss man natürlich auch sagen. Aber nichtsdestotrotz müssen die Zustände in Libyen eben so heftig sein, dass man das in Kauf nimmt.
Wir hören mal rein in euren Film.
Colibri, this is Seaward Street. Can you please describe the boat, the type of boat? And other information regarding the boat, over.
It was ready for delivery, yes, certainly. It was a blue rubber boat. It had about 50 people on board.
One more. Okay, you come on board.
Eindrücke aus eurem Film Sea-Watch 3 von Nadja Kailuli und Jonas Schreik. Ihr habt dafür unter anderem den Grimme-Preis bekommen. Ist ein unglaublich spannender, ist auch ein sehr bewegender Film, finde ich. Nadja, für viele Menschen, die Afrika verlassen und nach Europa wollen, ist Libyen ja quasi das Transitland schlechthin. Warum eigentlich ausgerechnet Libyen?
Also es, glaube ich, hat so zwei Gründe. Auf der einen Seite ist Libyen eben das Land in Nordafrika, wo viele auch Hoffnung haben, Arbeit zu finden. Es ist ein Industrieland und damit werden viele gelockt, weil sie Hoffnung haben, da ist Öl, da ist Arbeit und das ist nicht weit weg von meinem Herkunftsland. Also gehe ich nach Libyen und versuche da irgendwie Arbeit zu finden und bin aber nicht weit weg von meiner Heimat. Andere werden dorthin verschleppt eben. Also wir kennen nur das Schleppergeschäft auf den Mittelmeerrouten, aber es gibt ein immenses Schleppergeschäft in der Sahara durch die Wüste und die werden dann halt nach Libyen geschleppt. Und man muss dazu sagen, ein geflüchteter Mensch, ein schwarzer geflüchteter Mensch ist in Libyen viel wert. Das ist ein regelrechter Menschen-Sklavenhandel, weil die dort keine Rechte haben. Sie werden eingesperrt in illegale Haftzentren und der der Weg da raus ist Geld. Das heißt, jeder, der oder viele, die in Libyen eben in diesen illegalen Geschäften Menschenhandel tätig sind, die inhaftieren diese Menschen und lassen sich dann freikaufen. Und damit ist ein geflüchteter Schwarzer ein Geschäft für manche Libyer.
Ihr durftet damals die Flüchtlinge nicht an Land bringen. Es gab ein tagelanges Hin und Her, in welchen sicheren Hafen das Schiff dann einlaufen darf. Das war für dich ja auch eine Zeit, um mit diesen geflüchteten Menschen zu sprechen. Was haben die dir eigentlich erzählt über ihre Zeit in Libyen?
Eigentlich war das eine ganz interessante, spannende Zeit. Ich war ja, wie gesagt, schon mal auf so einem Schiff und verglichen damit, natürlich, wenn Menschen gerettet werden, dann müssen die erstmal versorgt werden. Es ist ein riesen bürokratischer Akt auf diesem Schiff, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil alles muss gemeldet werden. Und die Menschen sind natürlich immens erschöpft. Das heißt, die ersten 24 bis 48 Stunden spricht man eigentlich kaum mit geflüchteten Menschen. Also nicht in so einer Intensität. Man fragt, was hast du erlebt, wo kommst du her und. Und dann zieht man sich eigentlich auch schon zurück. Es gibt auch so eine Charta, die Roma heißt das, so eine Agenda, wie Journalisten mit geflüchteten Menschen umgehen sollen, damit man die nicht sofort hart konfrontiert mit dem, was zurückliegt. In unserem Fall war es ja nun so, dass wir 19 Tage mit den Menschen an Bord verbracht haben und dementsprechend auch ganz intensive Geschichten erfahren durften, weil ich erinnere mich an Belief, die hat erst nach 7 Tagen das erste Mal mit uns gesprochen. 7 Tage lang habe ich sie nur zurückgezogen in der Ecke erlebt. Sie hat alleine gegessen, sie hat viel geschlafen. Zwischendrin habe ich sie weinen gesehen. Und nach 7 Tagen kam sie und meinte, naja, wenn du möchtest, können wir jetzt reden. Ich würde das Interview gerne jetzt mit dir machen. Das war aber ehrlich gesagt gar kein Interview. Es war einfach, ich habe eine Frage gestellt und sie hat mir eigentlich einen Tagebucheintrag gegeben aus ihrer kompletten Zeit in Libyen. Und ja, diese Zeit, man sitzt im wahrsten Sinne des Wortes zusammen auf einem Boot, in einem Boot, und dann kommen irgendwann die Geschichten raus, weil man halt irgendwann dann, ja, ich will nicht sagen ein Team ist, weil wir Journalisten sind und da eben nicht als Helfer an Bord waren, aber wir waren halt einfach auch Teil dieses alltäglichen Lebens auf einem Schiff.
Gibt es ein Erlebnis, gibt es eine Schilderung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also ich erinnere mich, als die Crew der Sea-Watch hat irgendwann angefangen, so Kurse zu machen auf dem Schiff, um die Langeweile halt ein bisschen, ja, vorübergehen zu lassen, weil man wird ja bekloppt, ne? Tag ein, Tag aus siehst du nur das Meer und du weißt, du darfst nicht an Land. Vor allem, wenn du nachts halt eben am Horizont eben siehst, da ist Land und du darfst nicht hin. Und dann hat die Sea-Watch Crew irgendwann angefangen, so, ja, die Leute zu beschäftigen mit unterschiedlichen Sachen. Unter anderem eben, um zu erklären, Europa will euch nicht. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, er sagte, wow, ich dachte, das liegt hinter uns, dass man uns nicht will. Ich dachte, Europa ist nett. Und das fand ich so krass, weil denen zu erklären, so, ja, Europa ist nett, aber schwarze, geflüchtete Menschen will Europa irgendwie gerade nicht mehr. Und das war so ein, da habe ich so einen Mann angeguckt und der war irgendwie so richtig, ich will nicht sagen beleidigt, aber emotional getroffen, so, ach du Scheiße, also es geht jetzt noch weiter mit der Ablehnung.
Es gab ja immer auch wieder schreckliche Nachrichten aus den Lagern in Libyen. Haben die Menschen darüber erzählt?
Ja, sie haben darüber erzählt. Und ich weiß nicht, wem das schwerer gefallen ist, ihnen das Ganze wieder Revue passieren zu lassen. Aber mir auch, weil du guckst denen ja ins Gesicht, du guckst denen ja in die Augen. Und wenn dir so ein gestandener Mann, wo du denkst, boah, das ist ja so ein starker Typ, ja, wenn man so dieses Männerbild mal in unseren Zeiten mal so oberflächlich sagen darf, ja, und dieser Mann dann einfach anfängt zu schlucken und laut zu atmen und Tränen unterdrückt, weil er sich daran erinnert, wie er einfach mit Stromschlägen im Wasser immens gefoltert worden ist. Und man sich die ganze Zeit fragt, warum machen das Menschen mit einem? Warum wurde mir das angetan? Da sitzt du vor ihm und du denkst dir so, du musst jetzt einfach weiter noch tiefer bohren und Fragen stellen, um klar zu bekommen, um diese Zeugenaussagen, ja, zu bekommen, was da passiert. Und auch die Frauen, also, wie die von Vergewaltigung gesprochen haben. Eine Frau hat uns erzählt, wie vor ihren Augen ein Mann verbrannt worden ist, weil sie wollten eine Frau vergewaltigen und dieser Mann hat sich eben zwischen der Frau und diesem libyschen Gefängnismitarbeiter gestellt und gesagt, nein, tut ihr das nicht an, sie ist doch schwanger. Und dann wurde dieser Mann verbrannt vor den Augen dieser Frau und das haben sie uns erzählt. Und dann wurde gesagt, also wer sich nochmal so daneben benimmt, ihr seht ja, was dann passiert. Solche Geschichten haben sie uns erzählt, ja.
Viele wollen raus aus Libyen, die wollen nach Europa. Dieser Schmuggel übers Mittelmeer, du hast das ja gerade schon erwähnt, das ist auch ein riesiges Geschäft. Wer macht das? Wer verdient daran? Wie arbeiten diese Schlepper eigentlich?
Ja, wenn wir das so genau wüssten. Es gibt ja so viele verschiedene Geschichten. Es gibt die Schlepper aus Libyen. Ja, es gibt aber natürlich auch unter den geflüchteten Menschen, die im Schleppergeschäft tätig sind. Und das gibt es, glaube ich, ganz, 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 ganz viel. Es ist eine regelrechte Mafia. Und das zu durchbrechen, da zu gucken, wie man das in den Griff bekommt. Die Politik scheitert da ja immens dran. Wir haben ja gesehen, der Grenzschutz alleine, selbst der funktioniert ja nicht in Libyen. Es sind auch Geschichten rausgekommen, wo anscheinend die libysche Küstenwache selber in Schleppergeschäften mit tätig sein soll. Aber das Ding ist halt einfach, solange die Menschen in diesen Zuständen leben, werden sie auch sie und ihre Familien eben alles dafür tun, da rauszukommen. Und das wissen die Schlepper natürlich. Die wissen natürlich, hey, da wird gefoltert und dann wird die Familie in Afrika irgendwo, im Sudan, in Eritrea oder sonst wo angerufen und gesagt, hier, Mama, ich sitze im Gefängnis, ich brauche Geld, um hier rauszukommen. Dann wird die letzte Ziege im wahrsten Sinne des Wortes verkauft, transferiert nach Libyen und dann geht's aufs Boot.
Es ist erstaunlich, dass das in jedem Teil der Erde so ähnlich funktioniert. Ich kenne genau die gleichen Geschichten aus Myanmar, wo die Leute aufs Boot gehen und dann wird ihnen gesagt, nee, die Reise kostet nicht $100, die kostet $5,000. Und dann werden die Verwandten angerufen und man muss quasi Lösegeld zahlen, um da wieder rauszukommen.
Genau, wir haben auch unterschiedliche Preise gehört. Also der eine hat $150 bezahlt und der andere eben 3.000. Also es ist
Schnäppchen.
Genau, es kommt, glaube ich, echt wirklich, das klingt doof, aber es kommt, glaube ich, echt immer drauf an, an wen man da gerät. Aber alleine schafft man es da nicht raus.
Fragst du dich manchmal, was ist eigentlich aus den Menschen geworden? Hast du noch Kontakt heute zu den Menschen aus diesem kleinen Plastikboot?
Ich habe nicht zu allen Menschen Kontakt, weil die auf unterschiedliche Länder in Europa verteilt werden. Ich habe Kontakt zu Belief, die in Deutschland ist, und zu Isaac und Ibai, die alle in Deutschland eben untergekommen sind. Und denen geht's bisher ganz gut. Die lernen Deutsch. Also ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten und weiter in Kontakt bleiben, weil mich das natürlich interessiert, wie sie halt in den nächsten Jahren, ob sie in Deutschland Fuß fassen können oder es kann natürlich auch passieren, dass sie wieder abgeschoben werden.
Wir holen nochmal Daniel Hechler dazu. Libyen mit seiner langen Mittelmeerküste, das ist ja die Fluchtroute für Flüchtlinge aus ganz Afrika. Das macht das Land ja auch für die Europäer so wichtig. Die Lage der Flüchtlinge im Land, die bleibt aber nach wie vor extrem schwierig, ist das richtig?
Das ist so. Es sind noch immer Hunderttausende, die in Libyen ausharren. Sie prägen auch das Straßenbild, gerade auch in den Vororten Libyens, wo wir heute unterwegs waren, sieht man sie an allen Ecken und Enden, in größeren oder kleineren Gruppen, warten auf Gelegenheitsjobs, haben fast nichts zu tun. Viele wollen nach Europa, werden die nächste Gelegenheit dazu ergreifen und der Strom nach Europa hält ja an. Es gibt immer noch völlig überfüllte Flüchtlingsboote, die dorthin aufbrechen. Allein im Februar an einem Tag waren es 1.800, davon wurden dann abgefangen, zurückgebracht. Dann geht das Spiel von vorne los. Also dieses Problem ist monströs, ist keineswegs gelöst und muss aber gemeinsam von der internationalen Gemeinschaft dringend angegangen werden.
Daniel Hechler aus Tripolis, Nadja Kailouli, vielen Dank euch für eure Eindrücke. Das war der Weltspiegel-Podcast vom 19. März. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden, abonniert uns bei Spotify, iTunes, YouTube oder ganz einfach in der ARD-Audiothek. Vielen Dank euch fürs Zuhören, sagen Christian Justus, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.